Wie öffentlich sind diese EPA-Verhandlungen abgelaufen?
Der entscheidende Punkt war, dass zwei der afrikanischen EPA-Regionen, Westafrika und Zentralafrika, die Provision zur Beteiligung der Zivilgesellschaft anders interpretiert hatten als die Europäische Union. Die Europäische Union hatte diese Beteiligung der Zivilgesellschaft so verstanden: Die Funktionäre in Brüssel verhandeln, irgendwann, wenn die Ergebnisse bekannt gegeben werden, darf die Zivilgesellschaft von außen sozusagen das Ergebnis kommentieren. Und das ist die Beteiligung. In Afrika hatten sie das so verstanden, dass die Zivilgesellschaft Bestandteil der Verhandlungen sein muss. Und das haben sie durchgesetzt in Westafrika und in Zentralafrika. Das hat zu der glücklichen Situation geführt, dass sehr viele Kollegen von uns in den offiziellen Verhandlungen waren. Natürlich hatten sie diese Schweigepflicht, aber sie hatten auch die Pflicht gegenüber den Entitäten, die sie beauftragt hatten, Bericht zu erstatten, damit die Zivilgesellschaft immer wieder sagt, da machen wir nicht mit. Zum Beispiel eines der umstrittenen Themen war, dass die EU auch in diesem Abkommen, was jetzt ein rein Güterabkommen ist, auch Klauseln haben wollte über die sogenannten Singapur-Themen. Das heißt Verhandlungen um Dienstleistungen, öffentliches Beschaffungswesen, Wettbewerbsregeln, Investitionsregeln, Datenschutz, Schutz des geistigen Eigentums, all diese Themen. Da hat die Zivilgesellschaft von Anfang an, als man gewusst hat, wow, darüber wollen sie diskutieren, haben gesagt, nein, da machen wir nicht mit. Auf diesem Weg hat man schon Informationen bekommen durch diese Vertreter der Zivilgesellschaft, aber die Informationsmitteilung auf der Seite der EU war schon sehr, sehr sperrig, genau wie bei TTIP und CETA.
Biosprit. Wir fahren jeden Tag Auto und die Frage, wie können sich die afrikanischen Länder wehren gegen dieses Landgrabbing, um dort die Biomasse zu erzeugen, die wir in unsere Tanks schütten?
Wie im Westen haben ein Lebens- und Gesellschaftsmodell, aber auch Entwicklungsmodell entwickelt, was sehr, sehr energieaufwendig, ressourcenintensiv ist. Wir erwecken den Eindruck, dieses Lebensmodell ist für alle möglich. Das ist das Versprechen bei solchen Verhandlungen. Aber diejenigen, die das propagieren, wissen ganz genau, das ist eigentlich nicht realistisch. Aber was passiert, wenn Länder sich danach richten, ist, dass ein Modell entsteht, dass eine Allianz etabliert wird zwischen lokalen Eliten, die superreich werden, und ausländischen Konzernen, die den Reichtum dieser Länder ausbeuten, in Kooperation mit diesen lokalen Eliten. Die große Mehrheit ist ausgeschlossen. Die große Mehrheit unter diesen Ausgeschlossenen versucht weiterhin Perspektiven vor Ort zu entwickeln. Aber es gibt ein paar, die auch sagen, wir sehen die Bilder aus Europa, machen wir uns auch auf den Weg. Vielleicht, wenn wir hier ausgeschlossen sind, können wir dort von diesem Kuchen etwas abkriegen. In den 90er Jahren haben die Weltbank und der Internationale Währungsfonds von Sambia eine Liberalisierung verlangt, um Zugriff der Privatwirtschaft auf Land zu ermöglichen. Das erklärt heute, dass die Saudis, die Chinesen, aber auch Versicherungen und Banken aus Europa dahin gehen. Selbst Stahlunternehmen, so einen Fall haben wir auch gehabt mit einem deutschen Stahlunternehmen, was in Sambia sich Land gesichert hat, um Biosprit zu produzieren. Der Hintergrund ist diese Liberalisierung, die schon in den 90er Jahren stattgefunden hat.
Eigentlich wäre Afrika in der Lage, Europa die Bedingungen zu diktieren, unter denen Europa mit Afrika Handel treiben darf. Da steht ja die Chance, dass Afrika das erkennt und sich zusammentut, um das auch im eigenen Interesse durchzusetzen.
Ich habe mit diesen Leuten der Generaldirektion für Handel der EU-Kommission zu tun, seit mehreren Jahren. Sie haben ein sehr, sehr paternalistisches Denken gegenüber Afrika. Deswegen auch diese Begründung für die EPAs. Wir haben festgestellt, die afrikanischen Länder haben Probleme. Wir wollen dazu beitragen, sie in den Weltmarkt zu integrieren, damit sie mehr Perspektiven haben und ihre Probleme besser lösen können. Und dann der nächste Satz ist, wir wissen ganz genau, was Afrika braucht. Aber das Problem ist, sie wissen das nicht. Ich habe Ihnen sehr oft gesagt, Sie sprechen von Integration in den Weltmarkt. Wer hat Ihnen erzählt, dass meine Schwester oder meine Großmutter integriert sein will in den Weltmarkt? Das ist eine Anmaßung. Zum einen dieses Scheitern auf multilateraler Ebene und ohne diese Krise und dieses Wachstum und die aufstrebenden Nationen hätten wir diese Verhandlungen nicht in der Form, in der wir sie haben. Aber ich habe immer gesagt, eigentlich war die Chance nie so gut wie jetzt für afrikanische Länder. Diese Multipolarität der Welt bietet neue Chancen tatsächlich. Aber um diese Chancen nutzen zu können, brauchen wir zum einen ein ganz klares Konzept von uns selbst. Was wollen wir als afrikanische Länder? Welche Potenziale haben wir? Und welche Herausforderungen haben wir? Und das ist entscheidend, um zu definieren, welche Art von Beziehungen wollen wir haben, sowohl zu Europa, zu den USA, zu Brasilien, zu China. Weil alle, die zu uns kommen, haben ihre eigene Agenda. Sie sehen unsere Potenziale, die energetischen, aber auch die mineralischen Ressourcen. Sie sehen das Land, sie sehen das günstige Klima, sie sehen die Arbeitskraft. Aber ein Konzept darüber zu haben, was wir sind, wo wollen wir sein in 30 Jahren und was brauchen wir, um dahin zu kommen. Das ist entscheidend, um von dieser neuen Chance, die sich auftut, profitieren zu können. Ansonsten laufen wir Gefahr, Spielwiese der Geschichte zu bleiben und zu werden in dieser großen Konkurrenz zwischen den Großen. Und da spielt tatsächlich diese Solidarität zwischen den Ländern, zwischen den Regionen eine entscheidende Rolle. Diese winzigen Staaten, die haben dann nur eine Chance, wenn sie geballt auftreten. Und genau da ist das Problem mit den sogenannten Regionalintegrationsprozessen. Das sind mühsame Prozesse, weil auch diese Länder diese Last der Geschichte mit sich tragen, aber auch die neue Konkurrenz, zu der sie gezwungen werden durch die Unternehmen. Wer zieht am meisten ausländische Direktinvestitionen? Und du ziehst sie an, wenn du die Standards, was Umwelt und Soziales angeht, niedrig setzt. Und das Ganze schwächt die Regionen, den Kontinent. Wenn wir es schaffen, tatsächlich gemeinsame Standards zu entwickeln, dann haben alle, die in Kooperation treten wollen mit afrikanischen Ländern, keine andere Wahl, als sich mit den gleichen Standards überall auseinanderzusetzen. Das ist ein Prozess, was im Entstehen ist, aber es braucht noch ein bisschen Zeit, bis er sich konsolidiert.
Was mache ich denn jetzt hier auf dem besseren Kontinent Geborenen, wenn ich das alles weiß?
Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Sie bringt uns genau dahin, wo wir hin sollen. Weil der Ort der Handlung, das ist immer woanders, bei den anderen. Nicht hier bei uns. Fluchtursachenbekämpfung beginnt hier zu Hause. Welche Art von Handelspolitik treiben wir? Welche Art von Entwicklungspolitik betreiben wir? Das ist oft nicht anders als Unterentwicklungspolitik. Welche geostrategischen Interessen verfolgen wir? All das zu analysieren, ist wichtig. Wir müssen anfangen, uns kritisch mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und meine Erfahrung ist, dass wir den Zustand unserer eigenen Gesellschaft nicht wirklich wahrnehmen. Wir verklären unsere eigene Gesellschaft. Wir unterschätzen den Grad der Krise, in der wir selbst stecken. Denn wir merken nicht, dass das, was wir als Demokratie definieren, längst schon leer ist. Weil die demokratisch legitimierten Instanzen so gut wie nichts mehr zu sagen haben. Diese Krise wahrzunehmen, würde uns dazu bringen, zu realisieren, wir müssten Kräfte bündeln, indem wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und für mich zentral ist wirklich diese demokratische Frage. Demokratie mit Leben fühlen. Damit sozusagen wir nicht zu Instrumenten reduziert werden, die alle 4 Jahre mit der Abgabe des Stimmzettels auch die Stimme abgeben. Das ist ein mühsamer Prozess, aber das ist der einzige Weg, um auch im Blick auf das, was wir an Zerstörung verursachen woanders, den Unterschied zu machen. Weil wenn man sich die Potenziale der afrikanischen Länder anguckt, ist es so, wenn wir es schaffen von Deutschland aus und von Europa aus, wenn wir es schaffen, dafür zu sorgen, dass von hier aus nicht rausgeht, was dort Zerstörung verursacht, dann können wir auch auf die finanzielle Hilfe, die wir leisten, verzichten. Wir würden uns begegnen auf einer anderen Ebene. Wir werden mehr Kooperation entwickeln. Wir werden uns in unserer Menschlichkeit stärker wahrnehmen und uns bereichern. Mit Kardinal Rodriguez, die Welt braucht weniger Hilfe und die Welt braucht dafür auch weniger Diebstahl. Und Diebstahlbegrenzung beginnt hier. Griechenland. Das ist wichtig, weil in den 80ern, es gab schon viele Aktivistinnen aus Entwicklungsländern, die damals sagten, diese Geschichte, die die Weltbank und der Internationale Währungsfonds hier bei uns macht, die ist nicht sauber. Wenn ihr als Zivilgesellschaft in Europa uns nicht helft in unserem Kampf gegen diese Institutionen, wird diese Geschichte irgendwann auch euch erreichen. Heute haben wir Strukturanpassungsprogramme in Griechenland. Das ist auch in Europa angekommen. Was das uns lehrt, ist, dass wir weltweit mit den gleichen Akteuren zu tun haben. Die Architektur, wie sie sich entwickelt mit den EPAs, mit TTIP, CETA, hat nichts anderes im Blick als eine Welt zu schaffen, die nach den Gesetzen der Profitmaximierung der Unternehmen verwaltet wird. Da ist es in erster Linie, egal ob man in Deutschland oder im Kongo ist. Und oft lassen wir uns als globale Zivilgesellschaft von Randthemen gegeneinander ausspielen. Zum Beispiel Migration, indem wir Opfer des Systems in den Vordergrund stellen und pauschale Diskurse entwickeln gegenüber dem globalen Süden. Was wir brauchen, ist zu realisieren, als globale Zivilgesellschaft können wir gemeinsam etwas bewegen, wenn wir wirklich realisieren, wir haben mit den gleichen Akteuren zu tun. Und wir haben mit den gleichen Herausforderungen zu tun auf unterschiedlichen Ebenen.